Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pukatzki.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute wird ein Mann 90 Jahre alt, auf den einst so richtig schön alle möglichen Antideutschen und vor allem aber die germanendeutschen Klischees gepasst haben. Damals, vor mehr als 70 Jahren, nach dem großen Krieg der Nazis, als die Welt genug von blonden, blauäugigen Deutschen hatte und die blonden, blauäugigen Deutschen am Boden lagen. Und dann kam ein junger Deutscher, blond und blauäugig, und eroberte die Welt mit seinen mehr als 70 Filmen. Hardy Krüger wurde so ein Botschafter Deutschlands in Zeiten, als das mehr als nötig war. Und er hat dann sein Leben lang gegen alte und neue Nazis gekämpft. Heute also kann er seinen 90. Geburtstag feiern. Und vor ziemlich genau anderthalb Jahren traf ich mich mit ihm in Hamburg in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks. Und wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, haben wir das alte Studiogebäude gesehen, wo er einst als jugendlicher Sprecher seine ersten Auftritte vor dem Mikrofon hatte. Bei meiner ersten Frage ging es aber um etwas ganz anderes, um den Freund, der ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Ist der Mond immer noch Ihr bester Freund?
Ja, Sie spielen jetzt darauf an, dass ich als Junge neben dem Mond immer hergelaufen bin. Das habe ich in meinem Buch beschrieben. Und daran hat sich nichts geändert. Ganz besonders in der Zeit, als ich in Afrika gelebt habe, habe ich ja praktisch mit dem Mond gelebt. Aber auch hier bei uns in Deutschland. Ich begrüße ihn, wenn er da ist und voll, und rede mit ihm, so wie ich das als Junge schon gemacht habe.
Was sagen Sie ihm dann?
Ich frage ihn manchmal, ob er auch richtig hinguckt, was ich hier alles tue, und ob er sich darüber im Klaren ist, dass ich den Krieg überlebt habe und auch die Nazis überlebt habe und deshalb einen richtigen, unglaublichen Kampf seit 1957, als die ersten Hakenkreuze wieder auf der Synagoge auftauchten in Köln, dass ich seitdem die Neonazis bekämpfe, und ob er sich darüber im Klaren ist. Und der Mond redet mit mir, so wie meine innere Stimme mit mir redet. Ich frage oft meine innere Stimme, ob ich das machen soll oder das machen soll. Und dazu gehört der Mond auch.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur wiederholen wir eine Sendung mit Hardy Krüger, dem Filmschauspieler und Schriftsteller, der heute 90 Jahre alt wird. Im Oktober 2016 habe ich mit ihm gesprochen und damals war gerade sein neuestes Buch erschienen, »Was das Leben sich erlaubt, mein Deutschland und ich«. Darin ging es um seine nationalsozialistische Kindheit und Jugend, die Hardy Krüger schon oft beschrieben hatte. Warum damals also ein ganzes neues Buch darüber?
Ich habe Erzählungen geschrieben über diese Zeit, die dem Leser einen Einblick geben über das, was am Anfang bei mir geschehen ist. Und zwar, ich bin als Nazi erzogen worden von meinen Eltern. Bei uns zu Hause stand eine Hitlerbüste auf dem Klavier. Ich bin als Nazi erzogen worden von den Lehrern in der Volksschule, im Gymnasium. Und als ich 13 war, hat man mich auf die Ordensburg-Sonthofen geschickt als Adolf-Hitler-Schüler. Und das wäre ich wahrscheinlich bis Kriegsende geblieben, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, dem ich ewig dankbar bin, einen Schauspieler.
Hans Söhnker.
Hans Söhnker. Ein wunderbarer Mann und ein Mann mit Mut, weil er hatte eine Zuneigung zu mir gefasst und hatte das Bedürfnis, mir zu erzählen, was man mir falsch beigebracht hatte. Hans Söhnker hatte Juden in seinem Landhaus versteckt, jüdische Mitbürger, und hat sie mit einer kleinen Organisation in die Schweiz gebracht. Und er brauchte mich auch, weil ich als Adolf-Hitler-Schüler eine besondere Uniform anhatte, und er brauchte mich als Kurier nach Konstanz, wo die jüdischen Mitbürger hingebracht wurden. Und ich musste dann in Konstanz Leuten, die nicht genannt werden wollten, sagen, also am Dienstag kommt mit dem D-Zug aus Berlin im Gepäck waren, kommen zwei Pakete. Und dann wussten die Bescheid, wer am Dienstag kommt. Und diese Uniform war da, weil dann, wenn ich die Adolf-Hitler-Schul-Uniform anhatte, dann haben die Kettenhunde, also die SS-Polizei und so weiter in dem Zug, mich in Ruhe gelassen, haben mich gar nicht untersucht.
Aber jetzt mal eine Frage. Wie haben Sie denn überhaupt Hans Söhnke kennengelernt? Das war ja dann etwas, wo der 1928 in Berlin im Roten Wedding geborene Hardy Krüger, aufgewachsen dann in Biesdorf im Osten von Berlin, wo er jetzt von der Ordensburg in Sonthofen nach Babelsberg, in die Filmstadt Babelsberg bei Berlin kam.
Ja, der Alfred Weidenmann hat damals, der später ein berühmter Regisseur wurde, hat mit 26 Jahren seinen ersten Film gemacht bei der UFA. Es war natürlich ein gelinder, aber immerhin ein Nazi-Film. Es waren 5 Jungs, brauchte er, die Lehrlinge in einem Flugzeugwerk waren. Und da war er auch in Sonthofen und wollte wissen, ob ich eine Probeaufnahme in Berlin machen würde.
Junge Adler hieß der Film, ja.
Und ich bin da hingegangen zu den Probeaufnahmen, weil ich bin Berliner. Meine Eltern waren in Berlin. Und das war eine wunderbare Sache, mal für ein paar Wochen von der Ordensburg wegzukommen. Und dann wurde mir gesagt, ich sollte diese Komikerrolle spielen. Ich war 15 Jahre alt, sah aus wie 12. Und den Komiker, ich habe gesagt, ich will kein Schauspieler werden. Schauspieler ist ein Beruf für Mädchen.
Weil Sie wollten damals Flieger werden, richtig?
Ja, 2 Träume hatte ich. Fliegen und schreiben. Mit 13 Jahren bin ich Segelflieger geworden, später Motorflieger und bin Langstreckenflüge einmotorig gemacht. Und ich habe immer geschrieben, schon auf der Ordensburg Sonthofen. Und auch danach, auch als ich in Hollywood gearbeitet habe, als Schauspieler, habe ich weitergeschrieben. Ich hatte nämlich hier in Hamburg, wo wir uns gerade unterhalten, hatte ich einen väterlichen Freund, nicht nur Hans Söhnke als väterlichen Freund, sondern auch einen legendären Buchhändler hier in Hamburg.
Felix Jud.
Felix Jud, richtig. Und der hat durch Söhnke gewusst und durch meine ganze Verhaltensweise, dass Söhnke im Begriff war, mich umzuerziehen.
Ja, das muss ich jetzt erstmal erzählen, wie die Umerziehung war. Die lief nämlich dadurch, dass sie abends Filme sehen durften, ganz alleine. Sie haben den Filmvorführer nicht gesehen, weil der dachte, Sie könnten den verpfeifen. Der redete nur über Lautsprecher mit Ihnen. Ja. Und da haben Sie lauter Filme gesehen. Welche waren das und wer waren die Regisseure?
Das ist eine gute Frage, weil dadurch hat der Söhnke mich umerziehen können. Denn ich war ein Filmfex. Ich bin aufgewachsen am Rand von Berlin in einem Haus, wo es ein Kino war. Und das hat der Weidenmann mitgekriegt. Und dann hat er, weil ich das nicht spielen wollte, hat er mich gekriegt, indem er gesagt hat, du kannst dir jeden Tag einen Film ansehen. Söhnke hat das verstanden. Und auch ein anderer Schauspieler, der Anti-Nazi war, der Albert Florat, ein Charakterdarsteller. Und da hat der Söhnke dafür gesorgt, dass mir Filme wie zum Beispiel Amphitryon vorgeführt wurden. Ein wunderbarer Film. Als Florat mich in der Kantine auf mich gewartet hatte und dann mich gefragt hat, wie war es, habe ich gesagt, wunderbar, Mann, ist das ein Film. Und die Frauen und die Adele Sandrock und dann haben die so schön gesungen. Und da hat er gesagt, nicht so laut in der Kantine. Und hat sich umgeguckt. Und er hat gesagt, wieso nicht so laut? Sagte, der Regisseur ist Jude. Und das war ein Schlag in den Karton für mich, weil ich hatte auf der Ordensburg und auch vom Elternhaus her gelernt, Juden sind unser Unglück. Also, ich mache es jetzt mal kurz. Jeder Film, den Sie mir vorgeführt haben alleine, war von einem Juden inszeniert worden. Und im Lauf der Zeit habe ich mir überlegt, wie ist denn das möglich, dass so Juden so gute Filme machen? Nicht nur einer, sondern viele. Und die Situation war dann aber auch so, dass als ich dann Söhnke kennenlernte, hat er gesagt, du darfst niemandem erzählen, dass du diese Filme gesehen hast. Denn ich hatte mich ja nun auch schuldig gemacht. Ich hatte die Filme gesehen, ohne Söhnke und Florat bei der Gestapo anzuzeigen. Und darauf aufbauend und ganz auf seiner wunderbaren Erscheinung nach. Der Sönker war ein wunderbarer Mann. Und er hat mit mir gelacht und er hat mir gezeigt, dass Mädchen wunderbare Wesen sind, weil ich kannte ja keine Mädchen auf der Ordensburg, das also nur Adolf Hitler Schüler, männlich.
Unter anderem Theo Sommer, der spätere Herausgeber und Chefredakteur der Zeit, der war
ja,
da auch.
Ich weiß. Also der Sönker, er wollte immer einen Sohn haben, den hat er nicht gekriegt, dann hat er mich genommen. Und ich stand, deshalb erzähle ich das, vor der Frage an einem bestimmten Tag. Als er nämlich gesagt hatte, Sönker gesagt hatte, dein Halbgott, dieser Hitler, dieser österreichische Anstreicher, das ist ein Verbrecher. Darauf aufbauend hat er mich umerzogen. Es hat ein paar Monate gedauert. Das war natürlich für den Adolf-Hitler-Schüler ein Riesenschlag ins Gesicht, dass der Hitler ein Verbrecher war. Aber ich hatte so viel Zutrauen gefasst, habe eine Bewunderung für den Menschen und meinem Freund Sönker, dass ich eines Tages mir die Frage gestellt habe, wem glaubst du nun? Deinen Erziehern, deinen Eltern, den anderen Nazis und so weiter oder dem Anti-Nazi Sönker? Und ich höre immer auf meine innere Stimme. Meine innere Stimme hat mir gesagt, du kannst nur dein Leben auf Sönker aufbauen. Und das ist auch so geschehen.
Hadi Krüger, heute unser Gast, Schriftsteller, Filmschauspieler. Sie sind dann eingezogen worden 1945 in den letzten Kriegswochen. Da waren Sie noch nicht mal 17 Jahre alt, zu einer SS-Division.
Ja, es waren Monate auch. Dieser Verbrecher, dieser Hitler, zu einer Zeit, als er schon seinen Selbstmord geplant hat, hat er, weil er uns mitnehmen wollte in seinen Tod, glaube ich, eine ganze Division von 16-Jährigen aufbauen lassen. Und da waren wir Sonthofener, wurden natürlich eingesetzt, weil wir waren alle an den Waffen ausgebildet, im Gegensatz zu diesen jungen bayerischen Bauernsöhnen in der SS-Division Nibelungen. Und wir laufen jetzt auf etwas hin, ich sehe das schon kommen mit den 16-Jährigen. Das sind Situationen in meinem Leben gewesen, wo ich sehr viel Schwierigkeiten habe. Ich mache Sie gleich mal darauf aufmerksam, darüber zu sprechen.
Was glauben Sie, worauf laufen wir hin mit den 16-Jährigen?
Ich habe als Führer einer bestimmten Gruppe von jungen Bauernsöhnen, als Anführer von denen bei der SS, einen amerikanischen Spähtrupp aufreiben sollen, der durch den Wald kam. Und ich habe meine Jungs in einer U-förmigen Öffnung im Untergrund da untergebracht. Und dann sind die Amerikaner, der Spähtrupp, auch da reingelaufen. Und ich muss mal zurückgehen, als ich 8 Jahre alt war, bei der Olympiade, habe ich den ersten Neger in meinem Leben gesehen.
Jesse Owens, 1936
in Berlin. Ich freue mich, dass Sie ihn auch kennen und bewundern. Er hatte ja 4 Goldmedaillen gewonnen. Und Hitler hat ihm die Goldmedaillen nicht gegeben, soweit ich mich als 8-Jähriger erinnere. Und also es war eine Zeit, als ich meinen Vater gefragt habe, warum geht der Führer nicht auf ihn zu? Und Vater wollte nicht sagen, der Hitler betrachtet schwarze Menschen als Untermenschen oder so, nehme ich an. Vater hat nicht geantwortet. Und als ich nun, jetzt mache ich den langen Sprung, als ich im Unterholz lag mit meinen Jungs, habe ich lauter schwarze Gesichter vor mir gesehen, auf einer Entfernung von 5 Metern. Und jeder von denen war schwarz, wie Jesse Owens. Und das hat mich beeinflusst. Auf der anderen Seite hat sich herausgestellt, dass ich kein Mörder bin. Da haben die Nazis zwar alles getan auf der Ordensburg, das aus mir zu machen, das ist aber nicht gelungen. Mit anderen Worten, ich habe den Finger nicht krumm gekriegt an meiner Maschinenpistole und habe nicht geschossen. Und mein Schuss wäre der Befehl gewesen für alle anderen Jungs da, auch zu schießen und den Spähtrupp aufzuhalten. Da ich nicht geschossen habe, haben die auch nicht geschossen und der Spähtrupp ist nach hinten durchgekommen und hat da sehr viel Unheil angerichtet. Und dann wurde natürlich der Schuldige, also ich, sofort gefunden und es kam ein Kriegsrichter angereist. Und jetzt bin ich an der Stelle angelangt, wo ich Schwierigkeiten habe, darüber zu reden. Ich habe darüber geschrieben in einer Erzählung und habe die auch eingebaut in das Buch, von dem wir reden. Aber ich kann darüber nicht gut reden.
Sie sind zum Tode verurteilt worden.
Ja, danke, dass Sie mir da helfen. Ja, und das ist nur gut gegangen, als ich exekutiert werden sollte, kam ein höherer SS-Offizier zufällig vorbei, hat mich da gesehen und das Erschießungskommando. Und ich habe schon mal gesagt, dass ich also auch mit 16 habe ich ausgesehen wie 12 oder 13. Und da hat er diesen Kindsoldaten gerettet, dieser SS-Offizier, indem er die Exekution verboten hat und hat mich mitgenommen, in seinen Unterstand mitgenommen. Und ich war ihm natürlich sehr dankbar. Und er hat, aber so muss ich das mir vorstellen, er muss sich gedacht haben, ich will nicht, dass der stirbt, da wollen wir mal sehen, was der liebe Gott macht. Und hat mich immer rausgeschickt im größten Feuerhagel und hat mich mit Meldungen an die einzelnen Züge und Kompanien rausgeschickt, nicht nachts, sondern am Tage. Und das habe ich dann, so dumm war ich ja nicht, das habe ich kapiert oder meine innere Stimme hat mir das gesagt. Und da bin ich beim zweiten Auftrag nicht mehr zu ihm zurückgegangen. Und dadurch bin ich am Leben geblieben. Ich bin dann desertiert und kannte mich in den Bergen aus, auch in den österreichischen Bergen, weil wir da immer Ski gefahren sind. Und ich habe mich in den Bergen versteckt bis Kriegsende.
Sie haben eben wieder von Ihrem Vater erzählt, als Sie 8 waren, wo Sie die Olympischen Spiele in Berlin erlebt haben mit Jesse Owens, dem vierfachen Olympiasieger. Dann gab es nach dem 20. Juli den Versuch, Hitler zu beseitigen, hat diese Widerstandsgruppe um Hans Söhnker ja dann ihre Arbeit, Juden zu retten, eingestellt. Aber in dieser Zeit, wo Sie gleichzeitig auf der Ordensburg waren und dann Ihre Familie ja auch in Berlin mal besucht haben, die ja gläubige Nazis waren, und Sie arbeiten mit Söhnker zusammen und retten Juden. Wie haben Sie das als so ein junger Mensch alles zusammengekriegt?
Es war schwer, aber ein Jahr später, nach dem 20. Juli, war ich ja schon selbst im Untergrund tätig. Und dabei ist es gar nicht so schwer gewesen, damit fertig zu werden. Ich habe ein Doppelleben gehabt und das wird Sie sicher interessieren. Es hat mich beunruhigt aus einem Grund. Meine Mutter hatte mir mal gesagt, dass ich die Angewohnheit habe, im Schlaf zu sprechen und auch ihre Fragen beantworte im Schlaf. Und da hatte ich also eine große Sorge, dass in Sonthofen, wo wir ja immer 4 Schüler in einem Zimmer waren, dass mir das geschieht, dass einer was erfährt, was ich da getan habe mit Söhnke, und dann Fragen stellt. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich habe den Krieg überlebt.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur hören Sie heute die Wiederholung einer Sendung vom Oktober 2016 mit Hardy Krüger, dem Schriftsteller und Filmschauspieler. Heute wird er 90 Jahre alt, geboren also am 12. April 1928 in Berlin-Wedding. 1945 kam er nach Hamburg. Da ging es dann nicht nur auf die Theaterbühne, sondern auch an die Rundfunkstudios an der Hamburger Roten Baumchaussee.
Das kam, ich hatte den Krieg überlebt und das Kriegsende war in Lofer in Tirol. Und ich bin zu Fuß nach Berlin gegangen, quer durch ein Land, das in Trümmern lag. Und habe dann hier in Hamburg angefangen, weil ich hatte ja da in einem Film mitgespielt, mir wurde Talent nachgesagt. Und dann hat der Direktor vom Schauspielhaus, der Herr Kühles, der hat mich engagiert als Statist. Und das Geld hat natürlich, die 3 Mark am Abend haben nicht ausgereicht. Und dann hat er gesagt, geh doch mal zur Roten Baumchaussee. Da sind die Engländer beschäftigt mit einem Sender und die haben einen
Radio Hamburg war das. Das berühmte Radio Hamburg, das die Briten noch in den letzten Kriegstagen Anfang Mai 1945 gegründet haben. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, aus dem dann später der Nordwestdeutsche Rundfunk wurde, richtig, 1948. Richtig. Und dann später daraus wiederum der WDR, der NDR und der Sender Freies Berlin. Richtig. Also Urstrom sozusagen auch von öffentlich-rechtlichem Rundfunk.
Ja, und da habe ich mich beworben, weil der Kühles gesagt hat, die brauchen junge Leute da. Und ich hatte es am Anfang schwer, weil ich musste vor dem englischen Offizier, der ein Berliner Jude gewesen war, der aber dann Engländer geworden war und der in Uniform vor mir saß, der hat aus meinem Fragebogen gesehen, dass ich auf der Ordensburg Sonthofen war. Das hat ihn fürchterlich empört und er hat mich sehr schlecht behandelt. Und ich habe gesagt, mein väterlicher Freund, ein Schauspieler namens Söhnker, hat immer BBC London abgehört. Und am Abend hat er mir dann das immer erzählt und hat mir erzählt, die Engländer kommen jetzt, um uns zu befreien. Und wenn Sie mich befreien und Sie mich hier nicht arbeiten lassen, dann ist das genauso schlimm wie das, was vorher bei den Nazis war. Da durfte ich auch das nicht machen, was ich machen wollte. Also wenn Sie das fortsetzen wollen, dann wäre es mir lieber gewesen, Sie wären gar nicht gekommen, um uns zu befreien. Und das muss auf ihn einen Eindruck gemacht haben, dass ich zurückgekämpft habe. Und dann hat er kapiert, wie wütend ich war und hat mich arbeiten lassen. Und das war eine wunderbare Zeit. Hier vorne an der Roten Bahnchaussee stand damals eine große Villa, die stehen geblieben war im Bombenkrieg und die steht heute noch da. Und wir haben Hörspiele gemacht und nachts. Und das Nachrichtenstudio war im Badezimmer von der Villa. Es war eine wunderbare Zeit. Und wenn ich heute hier durch das Gelände laufe, wie auf dem Weg zu Ihnen, bevor wir uns getroffen haben, kann ich es einfach nicht glauben, was da alles für Paläste stehen, Glaspaläste. Und wir haben in den Trümmern damals angefangen.
Wann haben Sie denn dann das erste Mal offen darüber geredet oder geschrieben, dass Sie in dieser Gruppe um Hans Söhnke als Kurier mitgeholfen haben, Juden, die sich im Untergrund verstecken konnten, in die Schweiz, in die Sicherheit zu schmuggeln? Wann haben Sie das erste Mal gemacht?
Ja, ich hatte ja Söhnke versprochen, darüber nicht zu reden. Das habe ich auch nicht gemacht.
Solange er lebte.
1957 gab es die ersten Hakenkreuze wieder an der Synagoge von Köln. Und seit der Zeit bekämpfe ich einen jeden alten Nazi und einen jeden neuen Nazi. Und in dem Zusammenhang war es klar, dass ich über Söhnke sprechen musste und auch zum Beispiel später über Adenauer, der nicht gerne hatte, dass ich in England die Wahrheit sage über ihn und über mich. Und dann bin ich Freund von Helmut Schmidt geworden, zu Zeiten, als Willy Brandt Kanzler war. Und bis zu seinem Tod sind wir enge Freunde geblieben.
Und auf da einem Bonner Kanzlerfest haben Sie Helmut Schmidt kennengelernt und die ganze Nacht mit ihm durchgetrunken.
So
und mit
Loki Schmidt. So ist es. Er hat auch mitgetrunken, ja. Und bis in die frühen Morgenstunden. Und
das hatten Sie aber schon mal mit John Wayne gemacht und den haben Sie unter den Tisch getrunken.
Ja, das war was anderes. Wir haben Wein getrunken, Loki und Helmut und ich. Und John Wayne, als ich ihn getroffen habe in Afrika beim Film Hatari, sein erster Satz, wir treffen uns nachher an der Bar. Und sein erster Satz an der Bar war zu dem Brandy dreifach. Und da habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Aber der hat mich dann, hat gesagt, come on, be a man. Und das hat mich alles geärgert. Und da bin ich aber in die Küche gegangen und habe mir 4-5 Löffel Öl,
Olivenöl
eingehabt und habe ihn dann unter den Tisch gesoffen, weil ich war vorbereitet, mein Körper war vorbereitet, seiner war nicht.
Aber Herr Krüger, Sie sind mit dieser Ordensburg-Vergangenheit, dieser Nazi-Vergangenheit, sind Sie ja schon in den 50er Jahren offen umgegangen. Darüber haben Sie ja auch schon geredet. Es gab mal einen berühmten Eklat auf einer Pressekonferenz 1956 in London zu Ihrem Film Einer kam durch. Da sind Sie mit einem Journalisten aneinander geraten.
Ja, bei der ersten Pressekonferenz meines Lebens in London hat mich ein Journalist vor 60 anderen Journalisten geärgert, indem er gefragt hat, waren Sie Nazi? Und da war ich also richtiggehend überrascht, habe immer gewartet, was machst du denn jetzt bloß? Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich mitgeholfen habe, jüdische Mitbürger zu befreien. Das hätte der mir nie geglaubt. Also als Antwort habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf, hat er gesagt. Das hat ihn nicht weiter überrascht.
Und ich habe ihn gefragt, Sie mal in den Spiegel, hat er zu Ihnen gesagt.
Ja, sehen Sie mal in den Spiegel. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, ja, ich kann das ja verstehen, dass Sie als Jude mich hier entsprechend behandeln wollen. Und er hat gesagt, woher wissen Sie, dass ich Jude bin? Da habe ich gesagt, gucken Sie mal in den Spiegel. Das war ein Eklat. Ein Deutscher sagt das zu einem jüdischen Journalist.
Tom Wiseman war
Tom
das.
Wiseman, ja. Und dann, ich habe mich auch darüber geärgert, dass ich es gemacht habe. Helmut Schmidt hat später mal zu mir gesagt, Hardy, das war schlimm. Also das hätten Sie nie machen dürfen. Ich bin noch nicht sonderlich stolz darauf geworden.
Aber Sie wurden später mit Tom Wiseman, mit diesem Journalisten, guter Freund.
Ja, weil der hat kapiert, dass er einen Fehler gemacht hatte, den ich aufgegriffen habe. Wir waren beide, hatten wir uns schuldig gemacht.
Also hat sich was hochgeschaukelt. Hardy Krüger war aber immer auch ein sehr störrischer Mann. Hardy, das heißt ja auch sowas wie der Unbeirrbare, ja, also ja. Der Störrische ja. Übersetzt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Silvester 1945 aus dem Eberhard der Hardy wurde?
Ich habe den Namen Eberhard nie gemocht. Das passte einfach nicht, Eberhard Krüger. Und dann kamen verschiedene Briefe aus dem Sowjetsektor damals.
Wo Ihr Vater in Gefangenschaft war.
Ja, und da auch umgekommen ist. Da kamen also immer Briefe, ob dieser Eberhard Krüger der ist, der auf der Ordensburg Sonthofen gewesen war. Und da haben die Engländer gar nicht drauf geantwortet, weil die haben gesagt, das geht die gar nichts an. Die Engländer hatten mich ja nur inzwischen kennengelernt und meine Einstellung. Und dann haben die aber gesagt, mach doch den Namen ein bisschen anders. Also Wilhelm Willi, also Eberhard Hardy habe ich gemacht und war sehr stolz darauf, weil ich mir gesagt, ich bin eigentlich nicht stolz auf mich. Aber da war ich stolz auf mich, weil ich mir meinen Namen selber gegeben hatte und ich ein ganz anderer Mensch geworden war, als das, was der Eberhard Krüger hatte lernen müssen.
Vor anderthalb Jahren, als ich ihn traf, hatte er ja gerade sein Buch veröffentlicht, Was das Leben sich erlaubt, mein Deutschland und ich. Ein Buch, das sich vor allem an junge Menschen richtet, so ab 16 Jahren aufwärts. Ein Kampf für die Demokratie.
Ich gehe durch die Schulen, durch die Rathäuser, Pressekonferenzen und gehe zu den Schülern in Gymnasien. Und am Anfang musste ich mich den Schülern vorstellen, weil die kannten mich gar nicht. Die waren viel zu jung dafür, um irgendeinen Film von mir gesehen zu haben. Und da habe ich mich vorgestellt und habe ihnen in Kurzform das erzählt, was ich jetzt über dieses Buch geschrieben habe, weshalb wir hier zusammengekommen sind. Weil ich nicht will, dass die junge Generation, dass Menschen der jungen Generation durch dieselben Schwierigkeiten laufen muss, wie ich in der Nazizeit habe durchlaufen müssen. Das ist also mein sehr wichtiges Anliegen. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich in den Rathäusern darauf kommen muss, dass die Unzufriedenheit der Menschen daher kommt, dass jetzt dieser Fremdenhass aufgetaucht ist, den es früher gegeben hat bei den Nazis. Die Juden sind unser Unglück, jetzt sind es also die Muslime unser Unglück. Und diese Neonazi-Gruppierungen, ich will jetzt gar keine Namen nennen, das weiß ein jeder, dass das welche sind, die die Demokratie bei uns abschaffen wollen. Und die müssen wir bekämpfen und deshalb gehe ich in die Schulen, um zu sagen, wir Deutsche dürfen keine Politikverdrossenheit haben. Im Gegenteil, wir müssen miteinander reden und müssen dafür sorgen, dass Menschen sich um unsere Politik kümmern, dass sie zu den Wahlen gehen und dass junge Menschen auch zu den Wahlen gehen, wenn sie aufgefordert werden, das zu tun. Und dass wir dann mit Hilfe unserer Wahlen und der Demokratie diese Falschsager, wie ich sie immer nenne, aus dem Lande treiben, und zwar durch die Wahl. Und dazu kann ich Ihnen etwas sehr Wichtiges erzählen, worüber ich bisher noch nicht geschrieben habe. Vor ungefähr 10, 12, 15 Jahren, ich hatte schon gesagt, dass Helmut Schmidt und Lucky Schmidt und ich und dann auch meine Frau Anita enge Freunde geworden sind. Und bei einem Abendessen hat Helmut zu meiner Sprachlosigkeit davon gesprochen, dass wir vor einer Völkerwanderung stehen, die auf uns zukommen wird. Und er hat gesagt, dass es wird also über das Mittelmeer hinweg werden Menschen aus Afrika kommen und aus den arabischen Gebieten, weil sie fliehen müssen aus ihren Ländern und weil sie eine andere Lebensform brauchen, ihre Götter behalten, aber richtig leben dürfen. Und ich habe das nicht verstanden 12 Jahre zuvor, weil auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Jetzt wusste ich aber, Helmut Schmidt sagt mir das nicht, wenn es dafür nicht einen wesentlichen Grund gibt. Und habe gefragt, woher er das weiß. Und hat er gesagt, die früheren Staatschefs, mit denen ich befreundet bin, und ich, wir haben einen Club, den nennen wir Old Boys Club. Und da gehen wir einmal im Jahr in eine abgelegene Gegend, in ein schönes Hotel und diskutieren, was nun die Sorgen sind, die auf uns zukommen. Und da haben die anderen mir gesagt, wie schwierig das ist für Afrikaner, ein normales Leben zu führen und dass es immer schlimmer wird und die Unterdrückung. Und all diese Dinge, die wir jetzt heute kennen, das hat er also erzählt und ich habe angefangen, daran zu glauben, weil er erzählt mir nichts, wenn da nicht ein Grund dahinter ist. Und als dieser Flüchtlingsstrom dann kam, habe ich gesehen, dass die Kanzlerin Merkel das Richtige macht, dass sie die Flüchtlinge aufnehmen. Wir sind ein Volk von 83 Millionen, also können wir 1 Million Menschen auch aufnehmen.
Sie leben ja jetzt teilweise in Kalifornien mit Ihrer Frau, mit der Sie seit 40 Jahren verheiratet sind. Und dann leben Sie wiederum teilweise in Hamburg. Ihnen ist angeboten, Brite zu werden, ist angeboten, Franzose zu werden, Amerikaner zu werden, also überall, wo Sie Ihre erfolgreichen Filme gedreht haben. Sie haben das nie angenommen. Warum?
Ja, stellen Sie sich mal vor, ich würde sagen, also ich bin Amerikaner, oder? Das geht nicht. Ich bin kein Amerikaner. Ich will auch keinen Zweitpass haben. Ich bin Deutscher. Und wir haben uns als Deutsche seit 1949, und das ist, wo für mich das Deutschland, das ich liebe, angefangen hat, haben wir uns wunderbar benommen. Wir haben dazugelernt, wir haben keine Soldaten in andere Länder geschickt. Wir schicken jetzt welche, weil wir darum gebeten werden und weil wir zur NATO gehören. Aber in den ersten Jahren, seit 1949, hat es angefangen, dass ich zu einem Land gehörte, was ein neues Deutschland ist. Und was ich immer in London und in Paris habe verteidigen müssen, um zu sagen, hey, dass wir begehen keine KZ-Verbrechen mehr. Wir sagen, ich will das nicht, dass ihr den Eindruck erweckt, als hätte sich in Deutschland nichts verändert. Heute ist das nicht mehr nötig, das zu sagen. Aber damals, als ich in den 50er Jahren nach England kam und verantwortlich gemacht werden sollte für Verbrechen, die ich nicht begangen hatte, war es sehr wichtig. Deshalb ist meine Verbundenheit zu Deutschland eigentlich damals stärker geworden, als man sich heute denken kann.
Können wir heute stolz auf unser Land sein?
Also das Wort stolz nehme ich nicht mal sonntags richtig in den Mund. Ich bin sehr, sehr angetan von meinem Land. Ich finde, dass alle unsere Regierungen diesen neuen Gedanken unseres Deutschen Bundes sehr gut, auch mit Fehlern behaftet und so weiter behandelt haben, aber dass sie sich in der richtigen Richtung bemühen, eine richtige Richtung zu gehen. Nur, das ist meine Einschränkung, der Kampf gegen die Neonazis haben unsere Regierungen niemals richtig kräftig in Angriff genommen, sonst wären sie heute nicht möglich.
Sie haben Wahlkampf für Helmut Schmidt gemacht.
Ja.
Können Sie sich vorstellen, Wahlkampf für Angela Merkel zu machen?
Nein, ich mache für die CDU keinen Wahlkampf. Ich habe nichts gegen Frau Merkel, aber mein Herz schlägt nicht konservativ. Ich habe großen Respekt vor Konservativen. Und in vielen Fällen benehmen sich ja im Bundestag auch ehrlich. Aber die Frage, ob ich für Frau Merkel, nein, also das kann ich nicht. Wahlkampf nicht. Ich kann sie respektieren, aber ich kann nicht für sie Werbung machen. Ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen.
Darf ich dann noch eine Bitte äußern?
Ja.
Wenn der Moderator so gelobt wird, vor 1,5 Jahren, im Oktober 2016 war das, dann darf ja auch Hardy Krüger noch um etwas bitten. Das Lutherjahr 2017 stand damals ja bevor. Und daher bitte Hardy Krügers ganz persönliche Empfindungen und Gedanken zu dem Satz von Martin Luther: Die ganze Welt ist voller Wunder.
Vor diesem Satz stehend fällt mir der Luther selber ein, mit Thesen, die er an eine Kirchentür geschlagen hat. Ein weiteres Wunder ist die Schönheit unserer Welt. Und ein sehr wichtiges Wunder für mich ist die Freiheit, die wir Deutsche genießen und die wir zu verteidigen haben. Hardy Krüger, Schauspieler, Geschichtenerzähler.
Bei dem ich mich noch einmal ganz herzlich bedanke für unser Gespräch, das erstmals im Oktober 2016 gesendet wurde. Heute wiederholen wir es zu Hardy Krügers 90. Geburtstag. Glückwunsch, lieber Hardy Krüger.